Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Beireiher ihr gesagt, sie würden ihr die Zeit schon totschlagen. Mit bereitliegenden Zeitschriften sowie Getränken ihrer Wahl. Woraufhin sie sich veranlasst fühlte, ihm mit funkelnden Augen ich habe Krebs ins Gesicht zu schreien. Und so die verdutzten Kunden und Angestellten erlebten, dass in der Halle Echos erschallen konnten. Ich könnte jetzt immer dazu erzählen, wie ich zu diesen Geschichten gekommen bin. Zum Beispiel auch daran, dass ich überhaupt nicht mag, wenn jemand sagt, ich werde die Zeit ihnen totschlagen oder man kann die Zeit totschlagen. Zeit ist das Schönste, was wir haben, unsere Lebenszeit. Und sie ist kurz genug. Also ich nehme noch weiter Zahlen entgegen, immer noch 98. 28. Ich höre so schlecht. Aber da habe ich ja eigentlich die junge Frau, kann mir das sagen. So. Ich werde mal. Das ist ein bisschen längeres. Rausgeschmissenes Geld. Der Zusammenhang wurde ihr nicht sofort klar. Warum ihr? Da sie die horrende, noch ausstehende Rechnung für die 6 perfekt angepassten Zahnimplantate in den Händen hielt, nachdem sie am selbigen Morgen das Gespräch ihres Mannes mit dem Arzt belauschend die Ahnung bestätigt bekommen hatte, dass sie wahrscheinlich noch im Herbst, also vor Weihnachten, ihrer Krankheit erliegen würde. Eine Szene aus Wolfgang Borcherts Stück »Draußen vor der Tür« nicht mehr aus dem Kopf ging, in der die Nachbarin sich bei dem heimkehrenden Soldaten über das verschwendete Gas beklagt, das seine Eltern für ihren Freitod nutzten, mit dem man noch gut einen Monat lang hätte heizen und kochen können. Das ist wieder so ein Beispiel, das ist schwer auf einmal zu verstehen. Es geht also, diese Frau weiß, dass sie nicht mehr lange lebt, hat aber die Rechnung für ihre sehr teuren Implantate in der Hand. Und da erinnert sie sich, dass man also, ja, Lebenszeit, es ist schwer auf den ersten Vorlesen. Deshalb, man sollte sich das holen und dann selber lesen. Aber ich weiß noch, das versteht man gleich, das ist auch eine schöne Illustration dazu. Motten. Sie saßen bei hellem Kerzenschein, als sie ihm sagte, ich liebe dich. Woraufhin er schmunzelte, ihr einen Luftkuss zuwarf, sich im Sessel zurücklehnte, dabei einen fahren ließ, sodass beide aufsprangen, das Fenster zu öffnen. Und sie nun dem Ansturm von Motten ausgesetzt waren, wodurch der Abend in Tränen endete. Ich freue mich weiter über Zahlen. Sonst erzähle ich
24.
Mal hier. 24. Das war gerade eben die Motten, die habe ich schon vorgelesen. Das war, da sage ich jetzt mal, nicht erwähnenswert. Schon vor Tagen gestand die 15-Jährige den Großeltern ihre innige Liebe zu einem Mädchen aus ihrem Chor, dass sie ihnen als offen, witzig, schlagfertig, tief, klug, mit der Gnade einer warmen, weichen Stimme beschrieb und von herzerfrischenden Momenten erzählte, die sie mit der Freundin erlebt hatte, ihnen aber erst heute ein Foto von ihr zeigen konnte, auf dem das alte Paar, tief berührt, eine farbige erkannte. Das heißt also nicht erwähnenswert. Was ich übrigens sehr, sehr schön finde, wenn das so die Zukunft sein könnte, dass wir nur noch die Menschen beschreiben auf ihre inneren Werte, auf ihren Humor oder Nicht-Humor und nicht auf die Hautfarbe oder die Haar- oder Augenfarbe. So, ich freue mich noch, wenn noch jemand noch sitzt, der hier. Die 99, schöne Zahl, Wunsch. Gibt es auch ein Ding dazu? Es muss doch mal was gut ausgehen, sagt die Frau, nimmt den Blumenstrauß aus der Vase, den sie vorhin von ihrem Liebhaber zum Abschied geschenkt bekommen hat, drischt damit auf ihn ein und ist von sich selbst überrascht, dass die Bilder in ihr von den gemeinsamen Frühstücken, ihrem Kopf in seinen Händen, den erlebten Sonnenuntergängen in der Bretagne, dem wiedergefundenen Schlüssel von der Hütte am See, in der sie sich liebten, begleitet werden von Satzfetzen, deren Zumutbarkeit weit unter der Gürtellinie anzusiedeln ist. Reinigung lese ich jetzt mal. Die allererste, da gibt es einen Käfer dazu, der soll an Kafkas Käfer, die Verwandlung, erinnern. Die erste, der Geschichtenerzähler. Ein Tag ohne Geschichte ist wie ein Kopf ohne Gesicht. Du wirst dich nicht erinnern können. Nur von einem dunklen Etwas wissen, nicht einmal wirklich, ob dies rund war, sagt der Geschichtenerzähler. Holte aus, einen Halm aus dem Fluss zu ziehen, an dem sich ein Käfer festgebissen hatte, um dann von der Moldau zu erzählen, die durch Prag fließt, wo einmal ein großer Kollege von ihm Schwierigkeiten mit seinem Vater, seinem Büroalltag und seinen Brieffreundinnen hatte. Das ist also eine Geschichte für literaturinteressierte Menschen, die damit an Kafka erinnert werden sollen. Ich nehme weiter, gerne noch. Wir haben noch bestimmt 37. Ausweg. Ausweg. Der Schmerz der sich wiederholenden Worte in die Telefone der beiden Frauen, die er unversehrt wünschte, drang plötzlich derart in sein Inneres, dass er sich selbst als unbrauchbar empfand, umgehend seine Nummer blockierte, nach einem tiefen Atemholen und tapferen Anhalten sein Handy aus dem dritten Stock auf dem Beton der Straßenkreuzung zerschmettern ließ, zwei Schlaftabletten nahm, um endlich den seit Monaten ersehnten Schlaf der Gerechten wiederzufinden. Habe ich noch gleich daneben eine, die heißt Was gegen die Ehe spricht. Die alte Nachbarin im Dorf ihrer Großeltern, die sich als Bildhauerin einen Namen gemacht hatte, winkte lächelnd zu ihr herüber und rief, als sie ihrer nicht mehr zu übersehenden Schwangerschaft gewahr wurde, wissend, dass der Vater des zu erwartenden Kindes schon seit Monaten das Weite gesucht hatte: Männer! Ach, Männer, vergiss sie! Die wollen nur feste Essenszeiten. So ist ein Ausspruch meiner Großmutter, den wollte ich unbedingt in einer Geschichte verwenden, deshalb ist diese Geschichte passiert. Männer, vergiss sie, sie wollen nur feste Essenszeiten. Ich habe 50. 15. Sollte wirklich. Ich war noch nie, das heißt Erkenntnis, ich war noch nie so glücklich wie jetzt, sagte der 82-jährige Mann, nachdem er am Vormittag per Fahrrad auf der nächsten Polizeistation freiwillig seine Fahrerlaubnis abgegeben, am Nachmittag auf die verführerischen Spiele seiner Frau reagierend in ihr gekommen war und am Abend den Salat mit Anteilen von Schweinefleisch nebst einem Weißburgunder zu sich genommen hatte. Hier möchte ich noch eine späte Zärtlichkeit, würde ich doch gerne lesen. Späte Zärtlichkeit. So sanft und so lange hatte er sie seit 15 Jahren nicht mehr berührt, da sie in seinen Armen lag und sein Körper sich zart an den ihren schmiegte, keine Lücke zulassend zwischen seinem Bauch und ihrer Taille, die Lippen dicht an ihrem Ohr, Worte flüsternd aus dem Reservoir, das er verschüttet glaubte, Worte, die sich wie von selbst ergaben, kämpfend gegen die Erschütterung einer Gewissheit, die anzunehmen er nicht zu akzeptieren gedachte, bis der Arzt und das Bestattungsunternehmen das Kommando an sich rissen. Keine lustige? Es gibt lustige, aber es gibt eben auch traurige. Oder Immer freue ich mich noch, wenn ihr noch was habt. Zukunftsplanung. Wollen wir das machen? Noch? 17. Dann ruhe ich erstmal hier die Zukunftsplanung und mache die 17. Zukunftsplanung. Vertrau mir, alles wird gut, hauchte er seiner Geliebten ins iPhone, während er vor Kälte zitternd auf der Terrasse zu Hause die Zigarette ausdrückte, durchs Fenster lächelte und seiner Frau zusah, wie sie dem Vertreter ihrer Bausparverträge, die beide vorhin auf weitere 10 Jahre unterschrieben hatten, das letzte Stück Torte auf den Teller schob. Die Männer, 17 hatten wir, ja? Hm. 17. Freiheit der Entäußerung. Komm, Junge, mach dich berühmt, rief er dem Fußballspieler auf dem überdimensionalen Flachbildschirm an der Wand entgegen, setzte die Bierflasche an und versäumte seinem Enkel auf dem Teppich vor ihm das iPad aus der Hand zu nehmen, von dem sich das Kleinkind die zuletzt gespeicherten Videos ansah und dabei sagte, Mama, aua, aua, Onkel macht Mama, aua, aua. Ich bin noch immer bereit. Ich bin auch bereit zu wiederholen, wenn etwas nicht verstanden wurde. Zwei? Zwei, das ist, glaube ich, die allerkürzeste. Die heißt Vertrauen. Um sie durch die Hölle zu führen, nimmt er sie bei der Hand, verspricht ihr den Himmel, den sie nie verloren glaubte. Also man kann sich immer einiges denken. Hier nochmal eine schöne Illustration. Da sieht man ein zerwühltes Bettlaken. Und das heißt der Griff ins Leere. Schweißgebadet, nach quälenden Traumsequenzen erwachend, suchte ihre sich aufbäumende Hand Rettung in der Sicherheit ihres Ehemanns, die sie seit 26 Jahren links von sich wusste, und griff dermaßen erschrocken ins Leere, dass sie das Atmen vergaß und einen Herzstillstand riskierte, bis ihr endlich einfiel, die Nacht in einem Wellness-Hotel verbracht zu haben, wodurch erstmals ihre gewohnte Liegeordnung aufgehoben worden war. Also er war plötzlich rechts. Ich kann immer noch, wenn ihr noch könnt, dann sagt mir einfach, welche Nummer ihr noch haben wollt. Wenn ihr noch... 10. Der neue Lebensabschnitt. Die Zeiten verschoben sich ineinander, die Dinge gerieten ihr durcheinander und irgendwie schien doch wiederum alles miteinander zu verschmelzen, als sie begriff, dass sie ein gewisses Alter erreicht haben musste, ihr Geist sich aber in die Kindheit verwurzelte und Blüten zu treiben begann, dass sie sich nie so jung, so bewusst jung gefühlt hatte, wie gerade eben noch. Also es muss nicht alles immer nur schlimm sein, wenn man wegdriftet. Es fühlen sich auch manche sehr, sehr wohl, wenn sie Alzheimer haben. Ich kenne einen Bekannten, der fühlt sich immer auf einer ewigen Schiffsreise. Der denkt, er ist auf einer ganz, ganz tollen Luxus-Schiffsreise. Dabei ist er einfach nur an Alzheimer erkrankt. Aber ich freue mich immer noch, und es gibt noch so sehr viele. Hier gibt es noch eine kürzere, sehr kurze. Ab 29 oder 99.
Ich glaube, hatten wir die schon. Hatten wir schon.
Der hatten wir schon. Das hatten wir schon.
Denn 42 hatten wir auch schon.
42 hatten wir auch schon.
Es sind 100. Die 100?
Die hatten wir, glaube ich, noch nicht. 99 war der Wunsch. Entscheidung. Doch, oder? Ich Entscheidung. Ich bin sehr unglücklich. sagte er zu seiner Frau, da diese sich von ihm trennen wollte, nur weil sie die Korrespondenz mit seiner Ex-Geliebten nicht mehr duldete, er aber weiter darauf bestehen wollte und rasierte sich das Kopfhaar ab, um es sich nicht weiter raufen zu müssen. Dazu gibt es auch eine schöne Illustration eines Menschen von dem Achim Hamsterdam.
Du kannst ja jetzt zum Abschluss vielleicht deine Lieblingsgeschichte noch lesen, oder hast du schon...
Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was meine Lieblingsgeschichte sind. Ich weiß die auch dann nicht, wo sie ist. Dummerweise, es ist so, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn ich bin hier einmal am... Dann kommen sie und dann...
Dann haben wir jetzt noch mal eine Chance, eine Nummer zu wählen, wer möchte.
Es gibt noch eine Reinigung hier. Die eine, das ist vielleicht ganz gut, weil ich ja bin ja eigentlich in meinem Hauptberuflich bin ich ja Schauspielerin. Und da kann ich auch ein bisschen aus meinem Erfahrungsschatz was. Aber es ist nicht jetzt meine eigene Erfahrung, aber so ein bisschen. Reinigung. Sie war beim Drehen ihres 39. Films. Der x-ten Figur, die sie zu spielen hatte, mit nur mäßig sich unterscheidenden Textvarianten von Liebe und Sehnsucht, ging über eine Wiese, pflückte eine Margarite, wie ihr der Regisseur geheißen, die 14. nach 14 Wiederholungen derselben Einstellung und sagte plötzlich in die Kamera: Das Leben ist eine Verkettung von Beschaffungskriminalität. Dafür gebe ich meine Haut nicht länger her. Meine Seele hattet ihr ohnehin nie. Und verließ das Set, was sie noch teuer zu stehen bekommen sollte, bevor sie nun als Hartz-IV-Empfängerin nicht mal mehr eine Randbemerkung in der Presse wert war. Mal auch nur ein Satz. Nee, war noch ein Wunsch da?
Nee. Aber vielleicht zum Abschluss, wo du gerade sagtest, dass du ja eigentlich Schauspielerin bist, kannst du ja noch sagen, wie du zum Schreiben gekommen bist.
Zum Schreiben? Zum Schreiben? Ich habe schon immer geschrieben, schon von klein auf, weil ich bin eigentlich, muss ich sagen, ganz schnell, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, ich bin eigentlich Stotterin und ich konnte mich als Kind gar nicht anders ausdrücken, als immer zu schreiben. Also ich musste das loswerden. Und ich bin eigentlich das, als Stotterin überleben zu können, habe ich das Schreiben gebraucht und dann auch meinen Beruf als Schauspielerin, weil ich dann die Routine bekommen habe, es geht auch. Man kann auch ohne Stottern durchs Leben gehen und trotzdem also einen Beruf in der Öffentlichkeit, weil bei mir war das Phänomen, so wie ich auf einem Podest, wie wir das jetzt hier erleben, war, stotterte ich nicht. Ich stotterte immer im kleineren Kreis. Das ist halt so. Aber so wie ich Texte von Anna rezitierte oder so in den Mund bekam, dann so. Und da habe ich nicht gestottert und so im Leben eben halt sehr. Und da hat mir das Schreiben sehr, sehr geholfen, um zu überleben. Und ich schreibe von klein auf an. Klein an auf.
Da sind wir auch sehr froh drüber, weil Nele eine unserer liebsten Autoren ist, aber pst. Und ihr habt jetzt auch die Möglichkeit, hinter der Wand das Buch noch zu kaufen und mit Nele auch gerne noch ins Gespräch zu kommen oder euch das Buch signieren zu lassen. Und dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und
ja, darf auch ich noch was sagen? Es gibt nicht nur diese Einsatzgeschichte. Ich habe gesehen, ich habe mich gefreut, dass auch mein Roman hier liegt, die Haltewunschtaste. Das ist ein Liebesroman eigentlich und also sehr geht es auch wirklich um Liebe und aber auch um im positiven Sinne DDR-Vergangenheit, die wird da aufgearbeitet, also ohne dass jemand aber irgendwo von mir, liegt mir sehr, sehr fern, verurteilt wird oder dass ich mich über jemanden stelle. So, das wollte ich nur noch sagen, den gibt es auch da an dem Stand und Gedichte gibt es auch an dem Stand. Dankeschön. Ich danke euch.
Ah, man hört mich. Jetzt gibt es Lyrik. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Mein Name ist Andrea Schmidt. Ich bin eine der drei Verlegerinnen aus dem Verlagshaus Berlin, ein Verlag für Lyrik und Illustration. Wir wollen Ihnen heute zwei unserer Frühjahrserscheinungen vorstellen. Zwei Erscheinungen, zwei Autoren, Michael Vogel und Tobias Roth. Ich beginne mal mit Michael Vogel. Michael lebt und arbeitet in Berlin. Er schreibt Prosa und Lyrik, hat bereits sehr, sehr viele Veröffentlichungen und bisher 4 Gedichtbände veröffentlicht. Davon 2 bei uns im Verlagshaus. Heute präsentiert er seinen 3. Band bei uns. Dodos auf der Flucht, ein Requiem für ein verlorenes Bestiarium. In diesem Band widmet sich Michael speziell dem Thema der ausgestorbenen Tiere. Er spürt in seinen Texten Fallgeschichten und Singularitäten nach und nähert sich jedem ausgestorbenen Tier mit einem ganz empathischen Blick eines Naturforschers. Er beschreibt in den Texten einerseits die Geschichte des Aussterbens der Arten, aber andererseits auch die Geschichte vom Aufstieg des Menschen als Kontrapunkt sozusagen, was untrennbar miteinander verbunden ist. Unsere Bücher sind alle auch illustriert. Diesen Band hat ein amerikanischer Illustrator, Brian Williams, illustriert, der in seinen Zeichnungen so eine Art Vermenschlichung der Tiere geschafft hat, die an eine Tradition im 19. Jahrhundert anknüpft. Vielleicht eins noch, was mir an den Texten von Michael besonders gefällt, ist, dass seine Gedichte so eine Art Monument sind, die vor dem Vergessen bewahren und dabei nicht moralisch wirken, sondern eher so eine Art Bewusstsein schaffen. Und davon können Sie sich jetzt gleich überzeugen, aber ich würde Ihnen gerne noch den 2. Autor vorstellen, Tobias Roth. Hier. Tobias ist Autor, Übersetzer und Philologe aus München. Er hat zur Lyrik der italienischen Renaissance promoviert, ebenfalls sehr, sehr viele Veröffentlichungen, bei uns im Verlagshaus bisher 3. Und heute wird er seinen neuen Band Grabungsplan vorstellen. In diesem Band begibt er sich auf eine Art Spurensuche. In seiner poetischen Arbeit sammelt und gräbt er und entwirft eine Art Route durch Schichten und Geschichte europäischer Traditionen, Kulturtraditionen. Und entlang dieser Route finden Ausgrabung, Aufbau, Ausbau und auch wieder erneute Verschüttung statt. Auch dieser Band ist illustriert von dem Würzburger Illustrator Ibo Graye. Und dieser Band ist ganz frisch erschienen und wurde bereits ausgezeichnet. Vor ein paar Tagen wurde bekannt gegeben, dass dieser Band die Lyrikempfehlung 2018 von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtkunst erhalten hat. Und das freut uns natürlich besonders, weil das bereits der 3. Band in Folge ist, der ausgezeichnet wurde. Also weiter so, Tobias. Okay, Dodos auf der Flucht, Grabungsplan. Herzlich willkommen, Michael Vogel und Tobias Roth.
An den letzten Dodo. Zu groß, zu schwer, die Flügel zu klein, deine Brustmuskeln zum Fliegen zu schwach. Wie ist es, der allerletzte zu sein, berauscht von vergorenen Früchten? Wolltest du Sex, suchtest, aber fandst niemanden mehr, blau auf Mauritius und alle anderen weg? Als lebende Fleischkonserven auf lange Schiffsfahrten verschleppt, deine Eier verschlungen von Menschen und anderen Schweinen, Ratten, Affen, darauf warten, weggegessen zu werden. 1 Meter emporragend ins Alleinsein, 20 Kilo schwer. An den Lachkauz. Bei den Maori, als sie dir noch oft begegneten, trugst du den Namen Wekau, auch Hakoke, Vagabund, mit kurzen, kraftlosen Flügeln, dein Gefieder von enzyklopädischer Melancholie, schrittst du lieber auf dem Boden als in der Luft, die Hände hinterm Rücken verschränkt, ranntest in offenen Landschaften deiner Beute, Kiwis, Enten, Tuataras, pazifischen Ratten nach. In dunklen, verregneten Nächten, ausgerechnet, wenn die Vogelexistenz am härtesten ist, erfüllte dein Ruf die Ohren deines Publikums mit schallendem Gelächter. Ganz Neuseeland deine Bühne. Verfielst im Tageslicht in Trägheit. Lachtest Menschen am liebsten, während du sie überflogst, aus. Nach Abenddämmerung lockten Akkordeonklänge dich an. Lautlos tratst du dem Musizierenden gegenüber, nahmst in Hörweite Platz, bliebst bis zum letzten Ton. Das feine Untergefieder deinen Bauch entlang. Mausertest dich in Gefangenschaft, bis du fast nackt warst. Als gegen eine sogenannte Kaninchenplage Wiesel, Frettchen, Hermeline eingeführt wurden, war dein Spaß verdorben. Verstummtest in den 1920ern zurückgezogen. Der Beutelwolf. Tasmanien war ganz und gar sein. Geschützt im mütterlichen Beutel aufgewachsen, scheute er keinen Kampf, ging meist als Sieger hervor. Jagte auf langen Streifzügen Wombats, Wallabies, Possums, Kaninchenkängurus, Forellen. Dann Ankunft der Siedler aus Europa. Rodeten Wälder für Weideflächen, drängten ihn ab, seine Beute immer rarer. Konnte den Unterkiefer 90 Grad weit aufklappen. Sein Biss jedoch zu schwach für die Schafe, die zu reißen die Schafindustrie ihm vorwarf. Per Kopfgeld beseitigt worden, die seine Insel kolonialisierende Van Diemen's Land Company so ihr Missmanagement vor den Aktionären in London verschleiernd, die Abschussprämie mit der Zahl vorgelegter Kadaver steigernd. Bald beschloss die Regierung Budgets zur Aufrechterhaltung des Vernichtungsdrucks, verbuchte jährlich Einsparungen, weil der Beutelwolf auszubleiben begann. Auch tasmanischer Tiger genannt, seine Gefährlichkeit übertreibend. Angeblicher Vampirismus an Schafshälsen verbiss sich in der wissenschaftlichen Literatur. Sein Drohen sah wie Gähnen aus. Der letzte Beutelwolf starb in der Nacht des 7. September 1936 in einem Zookäfig in Hobart, bei Wintertemperaturen aus seinem Schlafquartier ausgesperrt. Die Regierung hatte ihn zur geschützten Art erklärt, 59 Tage zuvor. Eine Nachzucht war in den Zoos ein einziges Mal gelungen. Die Wandertauben. Sitzt auf dem Fensterbrett, klebst an der Scheibe, die Kateraugen auf der einen Taube in der Dachrinne. Wenn du wüsstest, wie viele Wandertauben einmal die Himmel bedeckten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.